Dann sage ich Moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge über Metal. Wie ihr hört, heute nochmals ausnahmsweise ohne Tim. Dafür habe ich mir illustre und ich möchte fast sagen schwergewichtige Gäste dazu geholt, megatonschwere Gäste, nämlich die Band Megaton Sword. Und mit mir heute sind Uzi Unchained, Simon the Sorcerer, Dan Thundersteel und Seth Angel von der Band. Nur der andere Gitarrist Chris the X ist heute nicht dabei. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
Danke.
Ja, sehr schön. Ihr kommt direkt aus der Schweiz. Ihr seid jetzt gerade in Winterthur.
Korrekt, ja. Genau.
Erwische ich euch gerade nach einer Probe oder sowas? Das sieht so ein bisschen.
Exakt, ja.
Ja, das ist ja wunderbar. Reden
aus dem Proberaum.
Wunderbar. Ihr seid ja dieses Jahr auch sehr viel live schon unterwegs. Was liegt so als nächstes an?
In 2 Wochen spielen wir hier in Winterthur an den Musikfestwochen und das wird für uns die größte Show, die wir, glaube ich, bis anhin gespielt haben. Jetzt sind wir für die am Vorbereiten, ja.
Okay. Von der Länge her oder von der Zuschauerzahl her, oder?
Von der Zuschauerzahl her und von der Größe der Bühne her und ich glaube, das wird ziemlich cool.
Okay. Für die euch nicht kennen, Megaton Sword, wie würdet ihr euch beschreiben? Was macht ihr für Musik?
Ja, wir spielen, ich sage mal, klassischen Metal à la Manowar, so True Metal, Epic Heavy Metal. Manowar ist ein großer Einfluss, sage ich mal.
Auch Manowar.
Genau. Und vielleicht auch tönen wir ein bisschen ähnlich wie Manowar.
Nee, alles Mögliche, das so in der traditionellen Schiene, sage ich jetzt mal irgendwie. Und noch so ein bisschen Bathory, würde ich sagen. Ja, so.
Ja, ich höre bei euch auf jeden Fall ganz viel Epic Metal raus und das ist ja gerade so eine Welle, da gibt es ja viele Bands, die das wieder so ein bisschen aufleben lassen, Eternal Champion, Visigoth, Atlantean Codex und so weiter. Und ich glaube, so in der Umgebung fühlt ihr euch ganz wohl, ne?
Ja, definitiv. Ich
schon sagen, ja.
Fangen wir mal bei eurem Namen an. Also wenn man das erste Mal von euch hört, Megaton Sword, der ist ja schon mal außergewöhnlich. Wie seid ihr darauf gekommen?
Ja, es war nicht so. War halt so ein spontaner Einfall eigentlich. Wir haben irgendwie so angefangen zu proben und dann, als wir gemerkt haben, ja, wir haben eigene Songs und so, jetzt wird es ernst, da sind wir irgendwie so, ja, halt, jeder ist so nach Hause und hat sich so ein bisschen Gedanken gemacht und irgendwann waren wir halt wieder an einem Konzert, was war schon wieder?
Ja, Dynamo,
war so,
Nagelfahr.
Nagelfahr, genau. Und da habe ich dann irgendwie so gesagt, ja, ich habe einen Namen, so, wie wäre es mit Megaton Sword? Und dann, das habe ich dem Dan gesagt, ja. Und der so, das ist es, oder irgendwie so.
Ja, im Treppenhaus von Dynamo, ja, weiß ich noch genau.
dann war es so mehr oder weniger, das haben dann die anderen auch gefunden und ja. Somit war es ein wenig
klar. Einstimmig angenommen, ja.
Also ich meine, das Sword ist ja beim Epic Metal schon fast obligatorisch, aber Megaton ist ja nun schon so ein bisschen, wolltet ihr an der Stelle schon übertrieben sein? Also nicht nur Mega, sondern auch gleich Megatonne und so, oder?
Ja, ich denke schon. Das ist bei uns muss einfach alles ein bisschen mehr sein. Dann okay. Passt schon so, ja.
Ja. Kurze Zeit habe ich da mal an dieses klassische Zelda-Spiel Ocarina of Time gedacht, da gibt es einen Megaton Hammer.
Ja, das ist mir auch eingefallen nachher. Okay, die Frage also kommt sicher mal noch, aber ja, hat noch niemand gefragt. Nein, aber das war echt so, keine Ahnung. Einfach, es muss einfach ein bisschen over the top sein.
Genau, ja.
Und Over the Top spielt bei euch durchaus eine Rolle, glaube ich. Da werden wir, glaube ich, später noch mal ein bisschen mehr drauf kommen. Aber wo wir jetzt gerade schon bei Computerspielen waren, ich habe mir auch mal so überlegt, an wen mich so eure Bandnamen, also eure Künstlernamen sozusagen erinnern. Und Simon the Sorcerer ist doch ein ganz klassisches Adventure-Game. Ist das der Ursprung gewesen?
natürlich, ja. Das ist eins zu eins von dort geklaut, ja.
Das heißt, du bist auch so ein PC-Kind der 90er.
Genau, ja.
Und bei Assi Unchained, Assi fiel mir jetzt nicht viel zu ein, aber ist das, weil ein guter Metal-Frontmann so ähnlich klingen muss wie Ozzy, oder?
Ja, also klar, es musste irgendwie nach Metal tönen und so und ja, gut, natürlich.
Okay, also
So,
gibt keine
aber
Story hinter Assi.
nein, nicht unbedingt. Es war einfach irgendwie, wir wollten halt so ein bisschen, es musste halt irgendwie ein bisschen natürlich sich anfühlen, deshalb waren es immer ein bisschen an unsere echten Namen angelehnt. Und ja, da gab es halt bei mir nicht so viel Spielraum. Ja.
Und bei Unchained hatte ich sofort das Louder Than Hell Cover von Manowar im Kopf, wo er da so seine Ketten am Arm sprengt, oder?
Ja, genau, da hat es
Geil.
vielleicht schon, also ja, mir ging es halt irgendwie ein bisschen darum, so, so habe ich mich halt gefühlt, dass wir die ersten
Okay.
Proben gemacht haben, so scheiß drauf und einfach. Ja, halt los. Und so, ja, deshalb war das vielleicht ein bisschen, hat das vielleicht einen Einfluss gehabt, ja.
Es war ein kettensprengender
Ein bisschen.
Befreiungsschlag. Und Dan Thunder Steel, da hatte ich sofort Riot im Kopf. Ist das ein Einfluss?
Ja, klar, also, ja, voll. Also, Thunderstil war mega wichtig irgendwie für meine metallische Sozialisation. Drum, ja, hat irgendwie einfach gepasst. Tönt cool. Das Dan mit Dan vorne dran irgendwie hat es einfach gepasst, ja.
Also Thunder Steel, das passt ja auch zum Drummer, ne? Das ist
Ja,
ja.
genau, ja. Voll.
Und bei Seth Angel, du konntest dich nicht zwischen ägyptisch und Christentum entscheiden, oder?
Ja, das war mir eine Taufe. Den Namen habe ich dann so geschenkt bekommen. Ich wollte gerade sagen,
Okay.
du hast den gar nicht selbst
Nee, nee,
ausgesucht.
nee, nee. Da wurde ich getauft
von Mr. Unchained
Okay. Und der konnte sich nicht zwischen ägyptisch und Christentum entscheiden,
Ich habe einfach gefunden, das klingt irgendwie noch geil.
oder? Gut, bei Chris the X brauche ich jetzt nicht viel nachfragen. X und Gitarre, das hängt natürlich immer zusammen. Das ist ganz klassisch. Gut, ich wollte mal so ein bisschen fragen, wie ihr da drauf gekommen seid, so diesen Stil Musik zu machen. Ich habe mal so ein bisschen probiert zu recherchieren. Ihr seid ja so ein bisschen in Bands vorher aktiv gewesen, aber nichts irgendwie Größeres, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder übersehe ich da irgendwas? Mehr
Nee.
so. Aber doch auch sehr in unterschiedlichen Musikrichtungen. Also ich habe da so Black-Metal-Projekte gesehen und so doomige Sachen und so weiter. Wie habt ihr euch denn jetzt auf Epic-Metal oder traditionellen Metal geeinigt?
Ja, die Story erzähle ich immer wieder. Ausschlaggebend war eigentlich die Eternal Champion-Scheibe, das erste Album. Ja, irgendwie fand ich das damals ein super Album und wir haben dann,
Ja, die haben wir
ja.
irgendwie unabhängig voneinander alle abgefeiert
Genau, ja.
und wussten irgendwie nicht gegenseitig, dass wir das geil finden, bis wir mal an einem Obituary-Konzert waren und dort irgendwie mega betrunken über Musik anfangen haben zu philosophieren. Und dann sind wir auf Eternal Champion
Ja,
gekommen. Und
voll.
dann ging es recht schnell, bis der Gedanke stand, eine Band zu gründen.
Weil das ist ja nun auch ein Commitment, wenn man sich erstmal auf so einen Stil einigt und damit anfängt, auch wirklich Platten rauszuhauen, dann macht man das ja länger, ne? Da müssen sich ja alle einig sein, dass das ist, was ihr machen wollt.
Ja.
Ja, am Anfang haben wir halt wirklich einfach so gefunden, ja, scheiß drauf, wir machen einfach eine EP und mal, ja, einfach so, es hat einfach Spaß gemacht und daraus ist
Ja,
dann irgendwie immer
voll.
mehr geworden. Also
Ja.
es war nie so völlig geplant oder so. Wir
Ja,
haben
nie, ja.
diverse so kleinere Projekte immer wieder gemacht, also jeder von uns. Und ja, das hat meistens gehen solche Projekte her, macht irgendwie ein Record oder so, und dann findet man so, ja, okay, es war cool und so, aber irgendwie geht es dann nicht, die Leute passen irgendwie, weiß ich nicht, haben zu wenig Zeit oder so, und hier hat einfach alles gepasst und es war einfach cool so mit, ja, auch untereinander, ja. Zwischenmenschlich hat alles gestummen. Und dann haben wir gedacht, ja, voll geil, jetzt machen wir das weiter irgendwie.
Ja, und das Projekt hatte auch immer irgendwie, war immer das Wichtigste, oder? Ja, genau. Es wollte nicht sich jeder selbst verwirklichen mit irgendeiner anderen Musikrichtung. Irgendwie war klar, ja, das ziehen wir durch, also schon auf der EP, und es gab auch damals keine großen Experimente, ich glaube.
Nein, überhaupt nicht. Und ja. Als wir sahen, dass das Leute cool fanden nach der Niralet-EP, haben wir gemerkt, wir sind auf dem richtigen Weg und ja, haben so weitergemacht.
Und das war einfach so, Bauchgefühl hat echt gestimmt. Alles. Und ja, es war einfach auch nicht. Wir hatten richtig Spaß, halt einfach beim Songschreiben, bei den ersten Konzerten. Es war einfach geil, ja.
Also die Niralet-EP war natürlich auch das, was ich damals so als erstes entdeckt habe, was mich total umgehauen hat. Also ich bin froh, dass ihr den Weg eingeschlagen habt, weil für meinen Geschmack war er genau der richtige. Ja, ihr habt 2019 diese EP rausgehauen, 2018 habt ihr euch gegründet und dann hattet ihr ja kaum eine Chance, das mal richtig an den Zuhörern auszuprobieren, weil dann seid ihr ja mitten gleich in die Corona-Pandemie so reingerutscht, ne? Also ihr seid ja wahrscheinlich so eine von diesen Bands, die von Corona richtig betroffen waren, weil ihr überhaupt keine Chance hattet, so richtig groß aufzutreten, oder?
Also ja. Mit Bloodhail Steel war das auf jeden Fall so, ja.
Bei Niralet, da hattet ihr, glaube ich, so 2019, da habt ihr aber auch hauptsächlich so ein paar erste Konzerte in der Schweiz gespielt, ne? Und
ja, genau. Ja. Da war sehr schnell auch klar, dass wir ziemlich schnell ein Album nachlegen wollen. Wir hatten eh nicht so viel Zeit zum Spielen, wir haben den Fokus gar nicht so auf Konzerte gelegt. Aber bei Bloodhail Steel war es dann schon recht schlimm, also nicht schlimm, aber es war irgendwie, ja, war irgendwie doof, dass wir nicht so viele Konzerte spielen konnten.
Weil ihr seid schon eine Band, die auch eigentlich gedacht hat, sie will auf die Bühne, ne? Also ihr seid jetzt nicht irgendwie so ein Studioprojekt oder so, die das alles mehr fürs Album machen. Gibt's ja auch solche.
Nee, das war klar.
Und dann ging's ja so richtig los, als das erste richtige Album, dann halt Bloodhail Steel, Steel Hails Fire, saugeiler Titel übrigens, als das dann endlich raus war. Ich glaube, so die ersten Konzerte außerhalb von der Schweiz, das waren dann das Stormcrusher und das Keep It True Rising, ne? Das waren so die ersten, wo ihr da mal so ein bisschen im breiteren Kontext war es. Damals nach Würzburg wollte ich eigentlich unbedingt hin, habe ich leider nicht geschafft und ich bin heilfroh, dass ich euch dieses Jahr dann endlich mal live abgreifen konnte auf diesem ganz kleinen Konzert in Weimar. Das hat mir super gut gefallen. Das war ja jetzt die erste richtige breitere Tour, die ihr so gemacht habt mit Venator, ne? Oder gab es davor schon mal was? Wie ist das so insgesamt gelaufen? Was sind da so eure Erfahrung? Ist das euer Ding?
Also für mich war es super. Ich war so auch mit den Jungs von Venator, super Typen. Es war richtig angenehm.
Hatte auch das Gefühl, dass ihr richtig Spaß auf der Bühne hattet. Das Konzert in Weimar war ja so ein bisschen erstaunlich. Da hatte der Sänger von Venator ja Stimmprobleme. Ich glaube, dadurch habt ihr sogar auch ein längeres Set gespielt. Das war ja ein bisschen widrige Bedingungen, aber mich hat es total umgehauen.
Ja, cool. Danke. Aber auch ein cooler Laden. Hat mega Spaß gemacht, dort zu spielen.
Ja, das war ja mal so eine ganz intime Atmosphäre. Also die Bühne war ziemlich genauso breit wie eure Band, wenn ihr euch nebeneinander gestellt habt, hatte ich das Gefühl. Also da konnte man ja bald beide Wände gleichzeitig anfassen. Aber ich glaube, die Leute hatten richtig Bock. Das ist zumindest das, was ich mitbekommen habe aus dem Publikum.
Ja, auch auf der Bühne, ja. Das war gut, ja.
Das heißt, Touren wird man von euch in Zukunft mehr erwarten können?
Ja, sofern es die Terminkalender zulassen, ja, wird sicher mal ab und an so eine Rutsche geben, ja.
Würde mich sehr freuen, wenn ich euch mal wieder in Nord- oder Mitteldeutschland irgendwo abgreifen kann. Die ganzen Schweizer Termine, die bringen mir immer relativ wenig von der Entfernung her.
Ja, fair enough. Ja, ja, wir probieren sicher im 24 dann wieder nach Deutschland zu kommen. Mal
schauen. Genau. Und dieses Jahr seid ihr ja auf Tour gegangen mit eurem neuesten Album Might and Power. Also wenn man den Manowar-Einfluss vorher nicht erkannt hat, bei dem Titel wird es schon überdeutlich, würde ich sagen. Hammergeiles Ding, ist aber auch, würde ich sagen, eine ziemliche Entwicklung drin. Also ich habe so das Gefühl, stilistisch habt ihr euch so ein bisschen verbreitert, sind diversere Songs drauf, auch der Gesang ist irgendwie ein bisschen diverser geworden. Ist das eine natürliche Entwicklung oder habt ihr euch vorgenommen, irgendwie breiter zu werden?
Ich glaube, das ist eine natürliche Entwicklung, sowohl musikalisch wie auch vom Gesang her, denke ich mal. Dass, ja, keine Ahnung. Und jetzt halt mit dem zweiten Gitarristen hat das sowieso auf der Hand gelegen, da ein paar zusätzliche Sachen zu probieren. Und wir wollen uns auch nicht zu sehr limitieren. Schlussendlich muss so ein Song einfach episch sein. Der Rest ist uns eigentlich wurscht, egal ob es ein langsamer oder schneller Song ist oder was weiß ich. Wenn es ein geiler Song ist und er zu uns passt, dann kommt er aufs Album. So.
Ja, würde ich sagen, das merkt man auch. Also auch die langsamen Songs bei euch, die so ein bisschen doomige Anleihen haben. Ich meine, das konnte Manowar früher ja auch schon sehr gut. Was ich bei euch eigentlich besonders finde, wo ihr meiner Meinung nach so ein bisschen heraussticht, so zwischen den ganzen anderen Epic Bands, die gerade so rauskommen. Es gibt ja viele, die so ein bisschen wie Manowar klingen wollen, aber entweder gibt es die Bands, die dann total in die Cringe-Richtung gehen und das so ein bisschen vollkommen übertreiben. Da sind wir irgendwie bei Majesty, Brothers of Metal, All for Metal oder Gloryhammer oder irgendwie sowas in der Richtung. Und es gibt die das Epische dann so ein bisschen ernst machen. Da sind wir dann irgendwie bei Atlantean Codex oder so oder weiß ich nicht, auch Grand Magus oder so. Aber ihr trefft meiner Meinung nach genauso diesen Sweet Spot, wo man nicht so ganz hundertprozentig weiß, was ist noch ernst gemeint und was soll tatsächlich übertrieben
sein. Das ist genau richtig so.
Genau, das muss man sagen. Wir haben unser Ziel erreicht.
Und das ist meiner Meinung nach das, was man ja bei Manowar auch so hat, dass man die ganze Zeit nicht so richtig weiß, was meinen die jetzt noch ernst und was meinen sie nicht mehr ernst. Und ich glaube, das ist das, was mich bei euch auch total irgendwie anspricht. Ich würde jetzt gerne im Folgenden mal so ein bisschen, also wir können gerne nachher ausführlich über die Songs von Might and Power sprechen, aber ich habe so ein paar Songs von den alten Releases, zu denen ich echt so ein paar Fragen habe oder wo ich einfach mal eure Gedanken dahinter so ein bisschen kennenlernen will. Und angefangen mal bei der EP, bei Niralet, eurem Debüt. Ich meine, erstes Release, erster Song, erstes Wort im Titel Vulva. Das trauen sich nicht viele Bands, würde ich sagen. Und wenn man sich diesen Song mal anguckt, Vulva of Nightfall, der hat ja doch so einen gewissen Unterton. They kill, oh they kill with dicks of steel. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das in den ersten Song zu packen? Also ich meine, damit lernt man euch erkennen.
Das war übrigens auch der erste Song, den wir zusammen gespielt haben.
Okay. Das heißt, so ist die Band entstanden.
Ja.
Also halt, wenn sie das schlucken, dann schlucken sie alles hier.
Das ist das Wort.
Nein, ich weiß nicht, das war halt so.
Da könnte man ja meinen, man hat einen Panther hier vor sich oder sowas.
Ich fand es halt lustig, ja. So, ja. Mehr oder weniger. Okay. Deshalb. Nun, musste einfach ein bisschen übertrieben. Ja, ich weiß auch nicht genau. Ich dachte also, so einen Song kannst du genau einmal schreiben.
Ja. With brainwashed minds we plead undo our impotence. Ja, sehr schön. aber ihr habt ja irgendwie, oder ich glaube, das ist jetzt hauptsächlich Uzi, ihr habt da ja so ein Konzept hinter, was, also wo eure Texte spielen, was ihr mit euren Songs, ja, also das Ganze hat ja irgendwie eine Storyline, hat ja irgendwie so einen Hintergrund. Wer oder was ist denn dann die Vulva of Nightfall?
Also das ist eigentlich so die, ja, Nihralith wird halt eigentlich angegriffen und es gibt eine Invasion und das ist die Invasorin und die ist eigentlich einfach eine Imperatorin. Also die, und weil die Nikok, die sind eigentlich so geschlechtslos und halt die, ja, die finden halt irgendwie das alles ein bisschen komisch, dass sie da so kommen und sie niedermetzen wollen und ja, was soll ich sagen, dann ist das eigentlich so ein Propaganda-Message von den Nikok, um die halt schlecht zu machen, so irgendwie, sie führen jetzt wieder Krieg, es war eigentlich so, ja, es gab da schon Krieg, aber es war schon lange her und dann kommt da so ein Invasor aus irgendwie, aus dem Nichts und die sind halt erstmal ein bisschen überrumpelt und so, ja.
Okay.
Und so fängt es halt irgendwie an. Ja, ich habe dann angefangen, für jeden Song mir so einen kleinen Ausschnitt für eine Story auszudenken und die Stücke habe ich dann immer irgendwie an einen Ort im Zeitstrang oder so hingestellt und ja, mit der Zeit ist das dann halt immer mehr gewachsen und ich habe dann die Dinger, die Einzelstücke ein bisschen verbunden mit Story-Elementen und manchmal schreibe ich dann wieder, greife ich auf etwas zurück, was ich schon mal geschrieben habe, irgendwie, wo ich aber noch keinen Song dazu habe und manchmal finde ich, ja, irgendwie bei dem Song passt jetzt nichts, was ich schon geschrieben habe, dann schreibe ich etwas Neues und ich will einfach so ein eigentlich so eine Mindmap haben für meine Story. Die soll halt immer wachsen und ich will das halt auch nicht irgendwie völlig transparent machen oder so, sondern es ist dann mehr so für mich, damit ich etwas zum Schreiben habe, weil sonst wird das irgendwie so ziemlich beliebig, finde ich. Und ja, so dass das Epische lebt halt auch ein bisschen vom Mysterium aber wenn halt alles nur kryptisch ist und gar nichts verschlüsselt ist, dann hat es halt nicht denselben Effekt. Hingegen, wenn man irgendwie etwas schreibt, man hat gar keine andere Chance, als in einem lyrischen Text Dinge zu verkürzen und halt dadurch wird es automatisch schon kryptisch. Und das fand ich halt immer cool bei vielen Bands oder Texten, die ich mochte. Oder einfach auch generell keine Ahnung, Bücher oder was auch immer, immer wenn es ein bisschen so mysteriös blieb, dann hat mich das irgendwie gepackt und das wollte ich halt auch unbedingt machen, ja.
Also das erkenne ich in den Texten total, weil man merkt irgendwie, da ist eine Story, aber man muss die sich schon sehr stark selbst zusammenpuzzeln. Also du erzählst jetzt nicht einfach in jedem Vers ein Stück von der Story, sondern es ist alles ein bisschen, ja, wie du sagst, kryptisch verschlüsselt, Andeutungen, wer da jetzt vielleicht gerade redet und aus welcher Perspektive das so ist. Gibst du denn irgendwann mal den Fans auch die Chance, das ein bisschen mehr zu entschlüsseln? Weil irgendwie weiß man jetzt gar nicht so bei den einzelnen Songs, wo soll man die jetzt hinpacken und wer sind jetzt die ganzen Protagonisten? Und
ja, ich versuche es echt. Also so, ich hab ja eine relative Abfolge der Songs und ich werde die auch nicht mehr ändern und so. Und ich werde auch, was ich geschrieben habe, größtenteils beibehalten, aber ich muss es irgendwann halt einmal wirklich viel Arbeit reinstecken, damit man das irgendwie veröffentlichen kann, weil das ist, ja, das ist einfach ein bisschen, sonst fände ich es ein bisschen schade, aber ja, vielleicht, wenn es genug Fans gibt, die da auf die Zäune gehen,
dann mache ich das.
Aber es ist echt halt wirklich viel Arbeit und ich denke, weil ja, ich kann wahrscheinlich da nicht dann damit leben. Ja, ich habe echt ein bisschen Angst davor.
Aber dir ist klar, dass mit jedem weiteren Song das Monstrum weiter wächst. Ne?
Ja, genau. Das ist noch größer und dann denkst du, oh, scheiße. Ja.
Aber die Idee ist schon, dass jeder Megaton-Song irgendwo in dieses Universum reinpasst und du hast da irgendwie so ein Game of Thrones, Lord of the Rings Brocken im Kopf.
Ja, Erwartungen sind natürlich dann auch immer so riesig, wenn man so irgendwas in der Art macht und das sind natürlich schon irgendwie so Dinge, die ich auch voll abgefeiert habe, oder? Aber das ist einfach extra, das ist irgendwie ein Lebenswerk von Leuten, die nichts anderes als schreiben machen und ich mache ja hauptsächlich Musik und klar, ich weiß nicht, ob ich dagegen anstinken kann. Ja.
Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was da weiter rauskommt und mich würde es wirklich mal interessieren. Anderer Song von der Debüt-EP, der mir unter anderem textmäßig sehr aufgefallen ist, ist dieses Born Beneath the Sword. Und ich hatte so das Gefühl, irgendwie ist das der Song, das ist so die Hymne an Nirallet, ist das so irgendwie der Song, mit dem die ganze Welt so vorgestellt werden sollte oder so? Also dieses Born Beneath the Sword, das sah auch so ein bisschen nach dem Cover aus.
Ja, das ist genau so. Ja. Hast du richtig erkannt. Ja. Das ist einfach, das ist halt so, ja, da drin werden eigentlich so die Nikok vorgestellt und im Break dazwischen auch die Win, also diese, keine Ahnung, luchartigen Wesen, so.
Ja. Die Bösen.
Die Fische.
Ja. People living below the
wicked
slimy fish. Ja, they spoil our drinks with excrements, also die scheißen euch ins Bier sozusagen.
Genau. Die trinken ja, da fließen ja Ströme aus Bier in Nirallet und das fand ich so toll, wenn die da reinmachen.
Da können wir uns, glaube ich, schnell drauf einigen. Ja, ist ja auch so ein bisschen ein Trinksong irgendwie, ne? Also hier Only Beer Can Grind Us
Whiskey. Ja, auch das auch irgendwie. Ja. Also da haben ja das wollten wir, glaube ich, auch einfach drauf haben auf der EP. So.
Ich muss den wieder mal anhören.
Ja.
Weil also das Interessante finde ich ja, es gibt ja viele Leute, die so eine Band, hören sie mal rein, hören sie so nebenbei und dann achten sie gar nicht so genau auf die Texte und gerade wenn die Texte auch so, ne, also das ist ja schon so ein bisschen anspruchsvolles Englisch, was du da mit drin hast und ich glaube, es gibt viele Leute, die eure EP gehört haben und gedacht haben, jo, ist geiler Epic Metal und gar nicht verstanden haben, über was ihr da so alles singt. Also das ist...
Ja. Das habe ich mir halt auch ein bisschen gedacht. Aber ja, finde ich auch lustig so.
Ja, meine Empfehlung ist immer, wenn ich Leuten eure Band empfehle, hier unbedingt auf die Texte achten. Ja. Okay. Und dann mein Lieblingssong von eurer EP ist, und ich glaube auch wahrscheinlich einer, der bei euch ein Klassiker werden wird, ist ja For Glory. Und für mich ist For Glory neben Wastrels vom ersten richtigen Album, das sind so eure Band-Hits, würde ich sagen. Musikalisch einerseits und andererseits auch, weil die für mich so den stärksten Manowar-Spirit haben, halt auch von den Texten her. Habt ihr die so ein bisschen so geschrieben als eingängige Hits oder ist das was sich einfach so daraus ergeben hat? Also war das so der Plan, da irgendwie jetzt einen Knaller zu schreiben? Oder?
Ich würde zum liebsten sagen ja, aber keine Ahnung, irgendwie Ja, ich weiß, es liegt halt einfach daran, dass die ziemlich simpel sind, also beide Songs musikalisch. Und irgendwie, ich meine, echte Hits werden sie ja erst dann mit dem Gesang. Und ich finde so die Länge der Songs und die Abläufe und die Anzahl Refrains, die vorkommen, die machen das dann irgendwie, ja, zu einem Hit. Ich finde auch, das sind die beiden Songs, die am schnellsten und am längsten im Kopf bleiben.
Ja.
Ja, finde ich auch.
Da, also ich meine, ihr habt andere, die auf andere Weise eingängig sind, wie Pristine War zum Beispiel. Der ist ja relativ melodiös im Vergleich. Aber irgendwie For Glory, der hat für mich so diesen kompletten Spirit. Also da, mit dem Song habt ihr mich gehabt. Das war der, den ich also am allermeisten hab laufen lassen. Und ich meine, alleine dieser Refrain, I stand my ground, will never surrender, don't care if the darkest darkness embraces my whole. In fact, I am the ground, nothing under my feet, other than the serrated bodies of my enemies. Also da wäre Manowar stolz drauf, würde ich sagen.
Musstest du das jetzt ablesen, oder?
Gerade habe ich es abgelesen, weil ich keinen Fehler machen wollte, aber auf dem Konzert konnte ich es auch so mitsingen. Okay. Der ist mir wirklich länger im Kopf geblieben. Uzi, hast du eigentlich irgendeinen Hintergrund in der Richtung? Hast du irgendwie mal Englisch studiert oder hast du irgendwie mal im englischsprachigen Ausland gelebt? Weil, also ich bilde mir ein, ich habe eigentlich ein ganz gutes Englisch-Vokabular, aber bei deinen Texten muss ich doch öfter mal Wörter nachschlagen.
Ja, also ich habe es nicht studiert, aber ich war mal längere Zeit im Ausland, so ein halbes Jahr. Ja. Also Englisch, also wo ich wirklich nur Englisch gesprochen habe, aber das war eigentlich nicht so ausschlaggebend. Ich habe einfach viele Bücher auf Englisch gelesen und dann irgendwie mit der Zeit halt so das Vokabular erweitert. Aber ja, vieles ist auch so ein bisschen, ich schreibe irgendwie die Songs und dann suche ich ein Wort, das auch irgendwie vom Klang her irgendwie reinpasst und so und dann gibt es im Englischen halt immer ganz viele Synonyme und so. Und ja, da schaue ich dann schon auch. Also es ist nicht so, dass ich nie ein Wörterbuch hervornehme oder so. Aber ja, also.
Das würde mich jetzt auch fast beschämen, wenn du das nicht selbst teilweise nachgucken müsstest.
Ja, ich meine, ja, keine Ahnung. Aber einen wirklichen sprachlichen Hintergrund habe ich nicht, aber immer sehr gemocht und so. Und irgendwie ja, wollte ich die Sprache immer so gut wie möglich beherrschen. Ja.
Weil ich meine, hier einfach sowas zu sagen, I plunge my steel into your body, also allein dieses Plunge oder so, das sind ja so Wörter, die lernt man nicht im normalen Englischunterricht, glaube ich. Genau. Gehen wir mal weiter zu eurem ersten richtigen Debütalbum Blood Hails Steel, Steel Hails Fire. Die EP, wenn ich euch richtig verstanden habe, das waren so die Songs, die ihr euch so ein bisschen ausgedacht habt, so als ihr überhaupt so ein bisschen miteinander rumprobiert habt und als sich das erst so ergeben hat, dass das überhaupt eine Band wird. Wie seid ihr denn da rangegangen, als es jetzt ums erste richtige Album ging? Habt ihr da den Songwriting-Prozess verändert oder sind das auch dann so Songs, die einfach spontan entstanden sind, wie die ersten?
Nein, der Prozess ist eigentlich, also bis seit Nirolit ist der Prozess der gleiche, ja. Also größtenteils schreibe ich die Musik und Asi macht die Texte und den Gesang. Und ich sage mal, die Songs stehen dann meistens zu irgendwie 80% oder was auch immer, wenn wir zusammenkommen und die dann spielen. Und da bringt jeder noch so ein bisschen seine Einflüsse rein und die Gitarristen entwickeln dann die Soli und so. Aber eigentlich ist das ja immer dasselbe. Zum Beispiel den Crimson River auf dem Blood Hail Steel, den haben wir schon geschrieben, als bevor Nirolet veröffentlicht war und auch schon live
bei gespielt. Bei der ersten Show schon gespielt.
Genau, ja.
Okay. Das ist ja so eure erste richtige Ballade oder sagen wir mal Halbballade mit dem Crimson River. Gab es da Überlegungen, ob sowas aufs Album draufpasst oder habt ihr einfach gesagt, das machen wir jetzt einfach?
Ja, das haben ja, wir
das
haben
gesagt, das wir einfach.
Also das gehört einfach dazu für so eine Band, finde ich.
Also, früher hätte ich es gehasst, aber jetzt finde ich es so geil.
Okay. Weil,
wir stehen da voll dazu, auf dem neuen Album.
Das Babe Eternal, oder?
Genau.
Ja. Ist auch ein Titel, aber da kommen wir vielleicht gleich, wenn wir das Album durchgehen, nochmal zu bleiben. Wir erstmal bei Blood Hails Steel, Steel Hails Fire. Erstmal zu dem Titel, wie seid ihr denn auf den Titel gekommen? Also den finde ich auch, also ich meine, den Manowar-Vibe merkt man hier wieder total, aber was bedeutet der Titel für euch irgendwie? Also ich habe da probiert, irgendwie einen Sinn reinzukriegen. Ist das Papierschere Stein mit Manowar-Wörtern? Oder?
Nicht schlecht. Ja, also ich fand einfach, also als Simon mir das mit dem Song gezeigt hat, habe ich einfach gedacht so, das wäre echt geil, so irgendwie mal so ein Refrain zu schreiben, der so ein bisschen mantramäßig ist, aber irgendwie nie so, nicht so ein klassischer Refrain ist. Mhm. Und dann, ja, wollte ich halt irgendwie so ein Battle-Mantra schreiben und das war dann halt so ein bisschen so Blood Hails Steel, Steel Hails Fire, also so wer, ja, also irgendwie so, wer halt irgendwie, wo halt Stahl und Blut zusammenkommen, da ist irgendwie der Zorn nicht weiter, irgendwie so in die Richtung, irgendwie so. Und das führt halt wieder zu noch mehr und so und hört halt nie auf und die Spirale und so. Das fand ich halt irgendwie.
Die Manowar-Eskalationsspirale.
Ja, so ein bisschen noch ein, ja genau, und dann halt einfach noch draufsetzen, so ein bisschen. Und möglichst viel Stil rein in den Titel. Ja, Blood muss auch noch rein und Fire sowieso und ja, dann. Und Hail ist auch geil, immer mal sich wieder. Ja, genau. Hat schon auch ein bisschen so die Richtung.
Singt sich immer wieder gut. Ich muss auch sagen, der Titeltrack, mit dem das Album ja auch anfängt, ist meiner Meinung nach musikalisch einer eurer besten Songs. Also der hat ja so schöne, schnelle, galoppierende, markante Drums und irgendwie da steckt ganz viel Power drin. Also das ist eins eurer musikalisch besten Stücke, würde ich sagen.
Es hat so diese Stop-and-Goes halt auch in diesem Song. Das macht den irgendwie so dynamisch, sage ich jetzt mal, ja. Hm.
Ja. Ist auf jeden Fall ein saugeiles
Ding. Auch immer noch cool, live zu
spielen. Ja, live definitiv einer der Höhepunkte vom Set, finde ich. Gerade so dort, wo das Schwert gezogen wird und so. Aber so richtig schön rausziehen live.
Also kann ich nur bestätigen, dass der live sehr gut kommt. Ein Song, der mich wieder textlich ziemlich umgehauen hat, war dann Vereen. Also ich glaube, Vereen spielt ja eine größere Rolle in der Story, ist die Kriegsgöttin, wenn ich das richtig verstanden habe.
Und die Liebesgöttin auch.
Und die Liebesgöttin auch, ja. Weil Liebe ist Krieg, wissen wir ja seit Rammstein, genau. bei dem Song fand ich das unglaublich geil, dass es ein Epic-Metal-Song ist, der so Zeilen drin hat, wo sich der Protagonist, die redende Person, selbst so unheimlich niedermacht. Da sind ja diese Zeilen drin, all my life deprived of glory, so punny my arms, no test of strength I ever won, insignificant, unnoticed. Und ich finde das hammermäßig geil, dass hier so ein Epic-Metal-Song kommt und statt dass da jemand singt, was für ein toller Krieger er ist oder was für ein unbesiegbarer Held, singt da einer davon, wie minderwertig er doch ist. Und Und also da muss ich sagen, über die Lyrics habe ich mehr als einmal laut gelacht.
Danke. Ja, schön, das war die Absicht, ja.
Ist schon auch so ein bisschen euer Humor, oder vielleicht muss ich hier jetzt dich direkt ansprechen, dein Humor, Texte so zu machen, dass man sich eigentlich was musikalisch komplett anderes drunter vorstellt, als dann in Texten drinnen ist, oder so, dass so ja. Versteckte Elemente da so mit reinkommen, wie auch das Bier in Beneath the Sword.
Ja, genau. Also, ja, es hat einfach, ich kann schlecht erklären, weshalb ich das lustig finde.
ich kann sagen, das ist sein Humor. Also ich glaube, das können wir alle bestätigen. Das ist sein Humor, ja.
Also meinen Humor triffst du damit auf jeden Fall auch, das muss ich sagen. Also auch gerade, weil so ein musikalisch ist der Song ja fast so ein bisschen mehr Happy Metal. Also der ist ja so von der Atmosphäre her sehr viel, viel freundlicher und ja. Ja, weiß ich nicht, als manche anderen Sachen auf dem Album. Also,
ja, es ist ein guter Laune-Rocker irgendwie, ja.
Genau. Auf jeden Fall auch ein schönes Teil. Ja, und dann mein Highlight vom Album, das habe ich ja eben schon angesprochen, für mich on par mit For Glory, ist ja Wastrels. Wastrels ist übrigens auch so ein Wort, was ich erstmal nachschlagen musste, war auch nicht in meinem aktiven Wortschatz drin. Warum sind die Protagonisten hier Nichtsnutze? Wie passt das in die Story?
Ja, sie sind halt sie sind halt Söldner eigentlich.
Okay.
Sie haben ihre, ja, sie sind halt alle irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen Losers. Mhm. Und haben sich dann so haben ihr Leben Virin versprochen eigentlich. Sie sind Söldner, aber sie sind auch sehr religiös und so fanatistische Krieger irgendwie, und Kriegerinnen, die halt, die haben auch Priesterinnen und die haben eigentlich das Sagen da wirklich. Und sie propagieren halt die Liebe zum Krieg oder wie auch immer. Und,
ich habe bei Waste. Also
sind halt einfach wirklich, taugen halt echt nichts. Und, deshalb bin ich da drauf gekommen, eigentlich.
We are the bloody wastrels of war. Ich habe da so ein bisschen an Disposable Heroes von Metallica gedacht, aber in Unernst so. Also. Hat auf jeden Fall auch einen wunderschönen Text. Also wie gesagt, Wastrels neben For Glory mein absolutes Favorite-Lied. Und sowas wie Let's Gather Some Hats All Right, das ist so ein bisschen bei uns schon fast zum Kampfspruch geworden, wenn wir auf dem Festival losziehen oder so. Schön. Ja. Go plow the killing ground and save your wailing sounds for the horse. Wunderschön. Gut, so viel mal zu den älteren Songs, aber euer neuestes Release, mit dem ihr aktuell unterwegs seid, dieses Jahr rausgekommen, ist Might and Power. Wir haben eben schon mal angesprochen, dass ich das Album variabler finde, sowohl gesanglich als auch von der Musik her. Ich muss sagen, wenn ich so bei euren ersten beiden Releases mit Leuten gesprochen habe, gibt ja so welche, die so verschiedene Underground-Bands mal so auschecken. Wenn Kritik kam bei den ersten beiden Alben meistens was wegen dem Gesang, der ja doch ein bisschen speziell ist. Ich finde aber, der hat bei Might and Power unheimlich zugelegt. Also ich finde, Uzi, da kommst du ein ganzes Stück besser gesanglich raus als bei den Alben davor. Ist da was passiert? Hast du irgendwie speziell Training, Gesangsstunden oder sowas genommen? Oder ist das einfach die natürliche Entwicklung?
Nein, ich habe schon, also eigentlich als wir begonnen haben, habe ich gemerkt, so scheiße, ich habe irgendwie immer am Ende der Probe keine Stimme mehr und habe dann eigentlich angefangen, so ein paar Stunden zu nehmen und dass halt irgendwie ein bisschen mehr Ausdauer da ist und das halt alles aufzubauen, das braucht halt seine Zeit und so. Und in dem Fall ist es schon irgendwie natürlich, die Entwicklung ist natürlich, aber ich habe schon viel Arbeit reingesteckt, ja.
Ich finde, das merkt man. Also ich glaube, da ist eine gute Entwicklung zu erkennen. Ja, das Album beginnt wieder mit einem hammerstarken Song, The Raving Light of Day. Ist für mich auch musikalisch einer der Highlights, der so richtig Power rausbringt. Ist das so die Intention gewesen, genau so einen Startpunkt zu setzen wie mit Blood Hails Steel, Steel Hails Fire? Also irgendwie so einen druckvollen Song gleich am Anfang hinzusetzen?
Ja, es war ziemlich schnell klar, dass das der Opener sein muss. Ja. Und ich würde da nichts mehr dran ändern an dieser Reihenfolge.
Ja. Ich finde auch, das Album startet auf die Weise sehr, sehr gut.
Ja.
Ihr habt mich ein bisschen überrascht, als ich euch in Weimar gesehen habe, weil ihr das Konzert nicht mit dem Song begonnen habt. Ich glaube, die Konzerte davor habt ihr damit begonnen, zumindest wenn Setlist FM nicht lügt.
Ja, ich glaube,
den haben wir gar nicht gespielt in Weimar. Ja.
Ich glaube, den hatten wir weggelassen.
In Kassel auch
zweimal. Ja, ja. Kam in Black of Night war, glaube ich, der Opener.
Was genau. Da ein bisschen umkränkt. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber ja, normalerweise spielen wir den auch als Opener, ja.
Ich finde, der ist dafür wie gemacht. Also ist ein sehr geiles Teil. Auch wieder eins, was mich mit dem Vokabular ein bisschen überrascht hat. Adult, but not to blame. Everywhere I go, blood drowns my trail. Uzi, was heißt denn da adult? Das heißt irgendwas zwischen verwirrt, verdorben, faul?
Ja, genau. Irgendwie halt ein bisschen, ich weiß auch nicht, so, ich habe mir halt vorgestellt, was passiert, wenn man so zu viel Macht hat, dann wird man halt ein bisschen belämmert und ja, bekloppt, irgendwie ein Stück weit.
Okay.
Und dann, aber ist man dann wirklich, ja, ich weiß nicht, also die Person zumindest hat das Gefühl, dass sie nicht irgendwie daran schuld ist, irgendwie. Und vielleicht kann man sich ja, weiß auch nicht, ist halt auch die Frage so, ja, wer ist denn schuld? So, sind die Leute schuld, die die Leute mächtig machen, oder sind die Mächtigen schuld oder so? Keine Ahnung, ja, genau so.
Das war es. Also machttrunken sozusagen.
Ja, genau.
Okay. Als zweites auf dem Album kommt dann Iron Plains. Der Song hat mich ja total überrascht. Der ist ja musikalisch ein bisschen eine andere Richtung. Der hat ja so einen leicht melancholischen Unterton und irgendwie, also ich finde, der klingt anders als der Rest, den ihr bisher und auch sonst auf dem Album veröffentlicht habt. Hat der eine besondere Geschichte?
Das Ziel war eigentlich, einen Priest in War ähnlichen Song zu machen, und ich finde auch, er ist so ein bisschen wie Priest in War.
Ja, nee, also er ist schon viel melancholischer. Da waren wir auch ein bisschen überrascht, dass wir die Gesangslinien zum ersten Mal hörten.
Ja,
okay. Also positiv überrascht. Aber, also,
ja, stimmt,
voll.
Also von den Riffs und vom Aufbau her ist es ein bisschen wie Priest in War.
Ja, genau, aber bevor der, ja, aber als dann der Gesang stand, war es wirklich etwas komplett anderes, ja.
Also ich finde den auf jeden Fall sehr interessant, und ich hatte irgendwie so eine leichte Assoziation, als ich den das erste Mal gehört habe, mit Judas Priest Desert Plains. Also vom Namen her, aber auch irgendwie von der Atmosphäre her.
Nein, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
Okay, also das ist Zufall an der Stelle.
Obwohl es ein mega geiler Song ist. Von einem besten Priest-Alben. Sehr unterschätzt.
Oh. Der ist auf Point of Entry drauf, glaube ich, ne?
Genau, Point of Entry.
Ja, das stimmt. Der steht nicht ganz vorne bei Priest.
Genau, leider nicht.
Und dann geht es weiter mit Power. Das war ja die erste Single, oder nennt man das noch Single heutzutage, wenn man einen Song als erstes auf Spotify veröffentlicht? Ich weiß es nicht.
Ach so, ja.
Aber das ist für mich irgendwie so der Hitsong vom neuen Album. Also war der auch extra so gedacht, ähnlich wie For Glory und Wastrels, dass ihr den so ein bisschen rausstellt, oder?
Irgendwie so ergeben, aber ja, es ist auch mein Lieblingssong. Also
generell, ja, meiner auch vom Album, ja.
Ich finde unseren besten Song.
Kommt auch live unheimlich gut, also allein die Möglichkeit, so auf Power zu schreien, also das ist...
Yeah. Ja, und ich glaube, musikalisch ist es unser diversester Song, hätte ich gesagt, irgendwie.
Ja, der hat viele Facetten, das finde ich auch. Ja. Also wenn der so einsteigt, dann wirkt der sehr anders als im Refrain.
Genau, und dann hat er ja noch diesen ruhigeren Zwischenteil und dann wird es wieder hart, also ich finde den auch extrem gelungen, ja.
Glaube ich, auch einer der ersten vom Album.
War einer der ersten, den wir gespielt haben, ja.
Und
ich mal meine Toto Feels spielen.
Also ist auf jeden Fall einer, den ihr, glaube ich, länger im Live-Set haben werdet, weil der macht richtig Spaß.
Ja, und vor allem seit wir gecheckt haben, dass der Übergang von Iron Plains in Power so gut funktioniert live, werden wir die beiden sicher länger drin behalten, ja, im Set.
Na, meinen Segen habt ihr. Auch hier muss ich noch mal so ein bisschen nach dem Text fragen, weil der Song fängt mit sowas an, irgendwie, das hört sich fast so an wie so ein dunkles Ritual, wo sich irgendeiner Macht verschafft oder sowas. Aber was zur Hölle hat das mit der Niere auf sich? Your kidneys, all I need.
Ja, es ist also so ein bisschen... Ich hab mir gedacht, ja, ich will eigentlich auch Magie haben bei uns. So in ihrer Litwe. Ich hatte das auch irgendwie und fand es halt irgendwie, ja, wenn die schon die ganze Zeit saufen, dann ist es wohl Booze Magic, die da betreiben. Und dazu muss man halt Dinge konsumieren. Und ja, es gibt ja so schon auch in unserer Welt irgendwie Beispiele, wo Leute das Gefühl haben, wenn man Dinge isst und so, dann wird man irgendwie, kann man das in sich aufnehmen und so. Und das fand ich halt lustig und das habe ich da eingebaut. Und natürlich ist es die Niere, weil es halt, da ist halt der Saft drin, oder also wirklich die Power drin in der Niere.
In der Niere ist der Saft drin, okay, die Assoziation hatte ich nicht. Okay, sehr schön. Aber ist ja fast auch ein Trinklied, habe ich am Ende gedacht, mit Knowing with the next sip I will gain some real power.
Das ja, ist genau, es ist halt eben, ja, weil die müssen ja saufen, damit sie irgendwelche Magie wirken können. Und deshalb muss das halt auch, kommt das alles irgendwie zusammen.
Das werde ich mal so mitnehmen. Ich bin die ganze nächste Woche auf dem Wacken und da werde ich immer bei dem Song daran denken, dass ich jetzt ein bisschen mehr saufen muss.
Magic geben am Wacken.
Das hört sich doch nach einem Plan an. Ja, dann geht es weiter mit Cowards Remain. Den habt ihr ja auch schon vorab veröffentlicht. Finde ich auch ein musikalisch sehr interessantes Teil. Auch auf eine gewisse Weise sehr eingängig und hat vor allen Dingen einen Hammer-Refrain, also auch so von der Melodie, wie der aufgebaut ist, und ein sehr schönes Solo. Ja, es ist auch ein Song, wo ich denke, den habt ihr so ein bisschen geschrieben, dass der auch ausgekoppelt werden kann, oder hat sich das so ergeben einfach?
Das hat sich schon ein bisschen so ergeben, aber wir wollten irgendwie einen D-Beat-Song machen, ein bisschen so ein Rock, also so der Rocker vom Album. Mhm. Auf jedem Album muss ein Rocker sein und ja, das ist er, ja, mit so einem D-Beat und ich finde, ein bisschen hat so einen Motorhead-Vibe. So
ja, dezent. Das kann ich raushören.
Das war so der Hintergedanke an diesem Song.
Und der Titel Cowards Remain, irgendwie, also der Refrain klingt so ein bisschen, als würde da wer beleidigt, so nach dem Motto, ihr könnt ja alle nichts oder wie, oder was steckt dahinter?
Ja, nein, eigentlich so.
Lament, go mope, get mauled quickly.
Ja, es ist halt so. Eigentlich ist. Ja, der Protagonist ist ein komplett verwirrt. Der hat dann so ein bisschen seinen Verstand verloren, nachdem er ganz viele Verluste hinnehmen musste. Und Und deshalb ist es im, ja, er ist dann halt auf Rachefeldzug eigentlich und sucht die ganze Zeit ein Phantom, aber er weiß halt nicht, dass es ein, für ihn ist es ein echt, ein existenter Feind, den er umbringen will. Und aber er sieht ihn halt in jedem. Und die ganze Zeit schlachtet er halt wirklich irgendwie Leute ab und merkt halt nicht, dass das nicht sein Feind ist. Ja. Und er bezeichnet seinen Feind als Coward.
Ah, okay. Okay, und deshalb bleiben
Bleibt
die
immer,
Cowards.
bleibt immer, genau.
Okay, jetzt kann ich da mehr Sinn rausmachen. Das ist interessant. Und der nächste Song, auch wieder eine Halbballade, wobei ich würde sagen, ein bisschen heavier als Crimson River vom letzten Album, ist Raikazi. Gefällt mir musikalisch auch sehr gut, obwohl ich den ein bisschen weniger zugänglich fand. Also der hat bei mir ein paar Durchläufe gebraucht, bis er gezündet hat. Textlich, also ich glaube, es ist der erste Song, wo ihr Namen aus der Story im Titel habt. Also unter Raikazi muss man sich, glaube ich, nichts vorstellen können, weil das halt irgendwie da zur Story gehört. Kannst du mal sagen, wer oder was Raikazi ist oder was da passiert?
Ja, das ist so die Heimat eigentlich von Satro und Prain. Das sind Geschwister, die sind, ja, die gehören, also die sind Win, das sind eben diese Lurch-artigen Wesen so. Und die sind zu Hause an der, jetzt muss ich schauen, dass ich keinen
Ja.
Scheiß sage. Ost, ja, so Ost- und Südküste von Nihalet. Da gibt es halt so viele, viele Sümpfe und solches Zeug. Und ja, dort beginnt halt der ganze Feldzug der Win, die verbünden sich mit Nile, der Invasorin, weil sie halt jetzt das Gefühl haben, sie werden von den Nikok unterdrückt. Und ja, da hat es halt irgendwie Sinn gemacht für die Brain und später hat halt das Gemetzel dann irgendwie etwas Manisches bekommen so und darum geht es eigentlich im Song.
Ach so, dass da das Kämpfen für sie Sinn gemacht hat und jetzt kämpfen sie und wissen nicht mehr genau warum, so ungefähr.
Ja, genau, und es ist auch so ein bisschen so, es gibt ja viele solche Sehnsuchtssongs irgendwie und so. Das fand ich halt auch irgendwie lustig, so ein bisschen die Art von Nostalgie, ein bisschen so zu
Die
verbinden.
Sehnsucht zurück in den Krieg, wo das Abschlachten noch Sinn gemacht hat. Ja, sehr, sehr schön. Ja, dann geht es weiter mit dem, ich glaube, schwersten Stück vom Album, also dem dummigen Brecher, der wirklich ein paar Durchläufe auch braucht, bis man wirklich durchdrungen hat. Also All Wicked Schemes Unite war so ein Song, den ich mir wirklich öfter habe geben müssen. Beginnt ja ganz nett akustisch und ist dann ja einer eurer düstersten Songs irgendwie, habe ich das Gefühl. Gab es da so einen musikalischen Einfluss, dass ihr jetzt mal sowas gemacht habt, oder?
Ja, ich find, er hört sich ein bisschen wie einen Primordial oder Bathory-Song an. Ja, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, dass das wirklich die Absicht war. Aber ich mag mich erinnern, wir hatten eigentlich einen anderen Song, mit dem sind wir aber nicht so klar gekommen. Und das war dann der Ersatz dafür. Und der ist ziemlich schnell entstanden. Ja, es ist halt so atmosphärisch aufgebaut und ich finde den Ablauf eigentlich ziemlich cool, ja.
Ja, ist mega kompakt, oder? Es
Ja.
passiert mega viel, aber der Song ist doch ziemlich kompakt irgendwie.
Ja.
Ihr habt den ja auch live im Set und der bricht so das Set so ein bisschen auf, dass er da so eine andere Stimmung an der Stelle reinkriegt, habe ich das Gefühl so.
Ja, ich habe vor allem das Gefühl, dass ich mich immer durchsetzen muss, weil ich den immer live spielen will.
Ja.
Ich finde den Hammer geil. Ja, ja, ich weiß schon. Ja.
Das ist nur, weil wir jetzt einmal nicht spielen. Aber ja, wir haben irgendwie bei der Plattentaufe haben wir gemerkt, dass der live recht gut funktioniert. Ich hätte irgendwie nicht gedacht. Und seit da haben wir den oftmals im Set, ja. Und er macht auch Spaß zum Spielen, aber er ist recht tricky.
Ja, ja, ist nicht so einfach, ja.
Ja. Naja, und er baut halt eine andere Stimmung auf. Also wenn man da vorher Power geschrien hat oder hier vor Glory oder so, ja, und dann.
Ja, ich finde halt, in einem Live-Set kannst du nicht nur kurze, knackige Songs spielen. Also das ist meine persönliche Ding, wenn ich eine Band schaue, ja, ja, dann Hits sind schon geil, aber es braucht halt noch so
Deep Cuts.
Genau, die Deep Cuts, so zwei, drei Songs, die richtigen Fans hören, ja, wollen, und ein bisschen so. Ja, eben so ein bisschen einen anderen Wind reinbringen, sag ich mal. Ja.
Ich glaube, dafür funktioniert der sehr gut. Und textlich hört sich der so ein bisschen, ja, ich würde fast sagen, nach der Geburt des Antichristen an oder so, ne? Also the moon is right, all wicked schemes unite, the womb I will live oder so, oder was?
Ja, genau, also es hängt auch sehr stark mit dem Cover zusammen. Es hat so ein, eigentlich ist es der Geist eines Imperators, der halt da in diesem Sarg drin ist oder in dieser Kryokammer, die man auf dem Cover sehen kann, und wo halt dann die Nile in diesen Sarg gerät, da kriegt er halt seine Chance, endlich frei zu kommen. Und im Song geht es halt darum, irgendwie, wie er halt versucht, sie eigentlich zu seiner neuen Heimat.
Oh shit.
Wie soll man besessen sein? Ja, egal. auf jeden Fall geht es darum, und
hier hatten wir jetzt tatsächlich gerade einen kleinen
Wurz, dann der
kurz eingefroren.
Okay, hast du
es nicht. Dein letzter Satz ist nicht ganz drauf gewesen, aber.
Okay,
ja. Ich glaube, der war auch ein bisschen.
Ja, ich war auch ein bisschen eingefroren. Ja.
Dann lassen wir das einfach mal so drin. Wir schneiden sowieso ungern bei uns. Also. Das kommt dann auch gut. Gut, und dann geht es nochmal weiter mit Might. Den habt ihr ja auch vorab veröffentlicht, die andere Hälfte vom Titeltrack sozusagen. Das ist ein verdammt schneller Song, hört sich nach klassischem Heavy Metal an, musikalisch, würde ich sagen. Oder, und ja, es ist auch so ein richtiger Banger, ne? Also den habt ihr so als, ja, wie Power auch so als so ein Straightforward-Song mit drin, oder? Wie würdet ihr das beschreiben?
Ja. 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 So ein bisschen ein Accept-mäßigen Refrain war die Idee. Ja.
Kommt auf jeden Fall sehr klassisch Heavy Metal-mäßig so rüber. Und ich meine, mit Might und Power habt ihr so die zwei der mächtigsten Worte da gleich mal so als Song verwurstet. Aber auch der hat wieder so ein bisschen so ein Trinksong-Vibe mit drin, ne? True Ugian Might from Booze and Gore. Also die alkoholischen Erfrischungsgetränke müssen da immer mit rein.
Genau, ja, das sind halt die gleichen eigentlich. Ist aus derselben Perspektive wie Power geschrieben.
Ja, so hört er sich auch an. Ugin musst du mir aber nochmal erklären. Also ist das jetzt so, dass da unbedingt ein Heavy-Metal-Umlaut mit rein musste in den Refrain?
Ja, natürlich schon auch. Ja, Ug ist halt einfach ein Staat sozusagen in der Nikoblik, und da herrscht halt wirklich reine Anarchie. Die sind halt eigentlich, die sind schon auch dabei, aber irgendwie, ja, werden sie halt nicht wirklich ernst genommen. Also da leben eigentlich alle für sich so und machen ja Dinge und kämpfen sich durch ihr Leben. Und Ja, die sind halt ein bisschen zurückgeblieben in dem Sinn, dass überall eigentlich im Rest von Miralet ist Boost Magic mit Blut und Konsumation von Körperteilen und so eigentlich verboten worden mit dem Embosement. Und bei denen halt nicht. Die sind halt da, die haben gefunden, nein, das lassen wir uns nicht sagen, wir bleiben true und wir sind auch die Truesten und ja, dort kann man halt weiterhin seine Feinde aufschlitzen und aus den Eingeweihten irgendwelche Tränke brauen und so. Ja, darum geht's.
Das kann ich mal so als Statement mit aufs Festival nehmen auch, das passt sehr gut. und in diese Anarchie-Richtung geht dann auch, ich bin da so drüber gestolpert, we shine splendidly, we are the colors of the rainbow. Ist das eine Anspielung auf Dio oder ist das euer Diversity-Statement? Oder?
Sehr schön. Ja, schon ein bisschen. Ja, klar, irgendwie beides, alles zusammen irgendwie.
Okay.
Und halt es kommt noch dazu, dass schon in Born Beneath the Sword geht es ja irgendwie um Rainbow Color, diese Skins. Sind halt die Nikov, die haben so eine, ja, eine irisierende Haut.
Okay.
Die sehen so aus wie so irgendwie Benzin oder so, wenn die Sonne reinscheint oder so irgendwie.
Schillernd. Und
ja, deshalb sind sie halt die Farben des Regenbogens.
Okay. Also Epic Metal darf auch regenbogenbunt sein. Gut, und dann habt ihr als letztes noch Babe Eternal. Das ist ja ein Song, wie seid ihr denn auf den Titel gekommen? Also Babe Eternal ist das Letzte, was ich eigentlich so titelmäßig auf so einem Album erwartet hätte. Ist das eine Liebesballade oder?
Eigentlich schon. Ja, also klar, es geht schon um Liebe, aber es ist halt eine Maschine.
Oh.
Also die macht, es ist eigentlich aus derselben Perspektive geschrieben wie All Wicked Schemes Unite. Aber da lebt er halt noch weit, weit in der Vergangenheit und er lässt sich halt einem oder baut sich selber und lässt sie sich bauen, eine Maschine, mit der er unsterblich werden kann. Und es geht halt schief. er wird schon unsterblich, aber sein Körper geht drauf dabei. Und sein Geist wird in verschiedene Stücke gebrochen und er ist dann eigentlich nicht mehr bei Bewusstsein. Und das kommt dann halt zusammen wieder bei All Wicked Schemes Unite.
Okay. Das heißt also, ihr beendet das Album nicht mit einem kitschigen Liebessong, sondern schon mit was vom Text her immer noch sehr Metal ist. Ist ja so ein bisschen Longtrack-artig, also da spielt ihr euch nochmal so richtig aus am Ende vom Album. Aber war das eine besondere Entscheidung, da jetzt so eine Halbballade ans Ende vom Album zu setzen?
Die Idee war, also ich hatte einfach Bock drauf, so einen Piano-Song zu machen. Und natürlich war von Anfang an klar, dass es so ein Love It or Hate It Ding wird. Mhm. Aber ja, irgendwie haben wir es dann durchgezogen. Alle haben es cool gefunden und ich finde den Song immer noch hammergeil. Also, und ja, klar, das war dann irgendwie auch klar, der muss am Schluss vom Album.
Hat ja auch ein schönes Statement am Ende, was eigentlich perfekt ist für das Ende von so einem Metal-Album. What do I care with the full metal spine? Lustrous, I'll reign for all time. I cannot die. Punkt. Und dann ist der Song auch zu Ende. Das finde ich einen sehr schönen Abschluss für das Album. Gut, damit haben wir das neue Album, glaube ich, mal in aller Ausführlichkeit durchgenommen. Ich will euch auch nicht viel länger hier zeitlich einspannen, möchte nur mal so am Ende fragen, was so für euch jetzt noch weiter ansteht. Also nächste Konzert haben wir jetzt schon am Anfang gesagt, aber habt ihr, was ist so euer Plan so fürs nächste Jahr? Wird man euch noch mal ausführlicher auf Tour sehen oder arbeitet ihr schon am nächsten Album oder wo steht ihr gerade so?
Ja,
Ja, also bis jetzt haben wir ein paar Festival-Dates bestätigt für nächstes Jahr. Mehr oder weniger in ganz Europa bis jetzt.
Und Hello Hammerburg
spielen wir unter anderem in Deutschland, genau. Und ich denke, da werden sicher noch ein paar dazukommen. Und ja, wir peilen schon wieder eine Tour an. Wir liebäugeln so ein bisschen mit UK. Mal schauen, ob das klappt nächstes Jahr. Und ich denke, im Herbst, also du hast ja schon neue Songs geschrieben, Simon. Und ich glaube, im Herbst fangen wir die mal an, uns drauf zu schaffen. Und dann, ja.
Eins nach dem anderen.
Eins nach dem anderen, ja, ja, voll. Also ich glaube, jetzt nehmen wir es ein bisschen ruhiger nach Might and Power. Ja. Nach Bloodhail Steel war recht klar, dass wir ziemlich schnell das nächste Album machen wollen. Aber ich glaube, jetzt fahren wir mal schön einen Gang runter und
voll. Vermutlich ein bisschen auch länger dauern.
So,
ja.
So viel Zeit, wie es braucht.
Genau. Ja. Ihr habt ja jetzt auch erstmal ein gutes Arsenal, mit dem ihr Gigs gut bestreiten könnt und yes. Hello over Hammerburg ist ein gutes Stichwort. Das muss ja für euch dann eigentlich so ein bisschen so ein Alpha und Omega-Moment sein, denn der Headline ja Eternal Champion.
Genau, ja, und Summerlands spielen auch. Also so die heilige Dreifaltigkeit.
Hey, des Epic Metal.
Ja, ja, das ist so, ja geil.
Sowieso spielen nur geile Bands.
Das ist nicht Eternal. Also aufs Hell Over Hammerburg habe ich auch großen Bock. Ich habe es sehr stark auf dem Zettel. Ich habe noch kein Ticket, aber wahrscheinlich werden wir uns da wiedersehen. Das ist also cool. So die nächste Möglichkeit, glaube ich. Ja. Night Eternal, übrigens auch eine geile junge Band, die da auch spielt. Also das
ja,
ist
genau, kennen wir auch gut. Ja, Ricardo feiert diesen I am the ground immer so ab. Immer in der ersten Reihe, wenn wir dort geil, in der Nähe spielen und der geht immer voll ab. Ja, geiler Typ.
Da werde ich mich dann mal ganz sanft nebenstellen. Also ich glaube, bei Hell Over Hammerburg seht ihr mich auch wieder in der ersten Reihe.
Ja, cool.
Na, das hört sich doch mal nach einem Plan an.
Ja,
ich würde sagen, das ist eine ganz gute Aussicht und damit bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei euch, dass ihr euch alle die Zeit genommen habt, hier bei Übermetal ein bisschen Rede und Antwort zu stehen.
Ja, sehr gerne. Danke dir.
Danke dir, dass du dich so mega beschäftigst mit dieser Band und die coolen Fragen.
Ja wirklich.
Nice. Cool. Ja.
Ja, danke.
Cool. Sehr gerne. Ihr seid eine der Bands, die mir im Moment am meisten Spaß macht. Also da mache ich das auch sehr gerne. Ja, dann macht mal weiter mit der guten Arbeit und dann hoffe ich, dass wir uns in Hamburg sehen nächstes Jahr.
Ja, cool. Ja, cool. Danke, ja. Und voll, gleichfalls. Und wir hoffen, wir sehen dich dort in der ersten Reihe am Stall gehen.
Ja, das wäre
stand your ground, genau, in the first row.
Gut, dann haut rein.
Ja, cool.
Mach's gut.
Ciao. Tschüss. Ciao.